ARD.
Kommunikativ und kooperativ, wann immer möglich, aber rechtsstaatlich und konsequent einschreitend, wann immer erforderlich.
Wenn hier schon über Wasserwerfer gesprochen wird und wie viel Polizisten eingesetzt werden sollen, dann hat das schon den Beigeschmack einer eskalierenden Strategie.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Heute wird in den Mai getanzt.
Und morgen das Berliner Villenviertel im Grunewald umzäunt. Und revolutionär wird's auch.
Ja, und wenn diese Ereignisse aufeinanderfallen, dann ist kalendarisch wieder, ja, wie soll man das nennen, die fünfte Jahreszeit in Berlin.
Ja, einige der Events rund um die Walpurgisnacht und den 1. Mai wirken auf jeden Fall manchmal so. Es wird bunt, laut, voll, wild, musikalisch und ich weiß nicht, wenn die Walpurgisfeuer entzündet werden, vielleicht dann auch romantisch?
Ja, aber politisch. Es sind zwei Tage voller Forderungen und Kämpfe für Arbeiterrechte, gegen den Kapitalismus, für den Queerfeminismus, für die Revolution. Zehntausende werden ab heute Abend in Berlin auf die Straße gehen. Und dabei könnte es auch krawallig oder gewalttätig werden.
Die Stimmung ist angesichts der aktuellen Krisen und Kriege aufgeheizt. Viele wollen für die Solidarität in Gaza demonstrieren.
Was schnell kippen könnte, sollten bei den pro-palästinensischen Gruppen auch antisemitische Parolen gerufen und der Terror der Hamas relativiert werden. Und dann das alljährliche Konfliktpotenzial. Mögliche Straßenschlachten, brennende Barrikaden, Plündereien. Eskalation bei der revolutionären 1. Mai-Demo.
Wobei vergangenes Jahr laut Polizei der friedlichste 1. Mai seit Jahrzehnten war. Damit es so bleibt, sollen wieder 6.000 Beamte eingesetzt werden, auch aus anderen Bundesländern.
Ums Tanzen, Anfeuern, Radeln, Gewerkschaften demonstrieren, Konfliktpotenzial und für und wieder der Polizeistrategie. Also um alles rund um den 1. Mai geht's heute bei den News Junkies mit Martin Spiller.
Und Jenny Barke. Hallo. Eigentlich sollte man beim 1. Mai ja zuerst an den Tag der Arbeit denken. So heißt der Feiertag ja auch ganz offiziell.
Ja, ist aber tatsächlich nicht das Erste, woran ich denke, auch wenn er eine lange historische Tradition hat. Darauf blicken wir später nochmal kurz zurück. Aber als Berliner muss ich doch eher an Katz-und-Maus-Spiele von Linken und Polizei denken, an Straßensperrungen, Müll, die Bilder von brennenden Autos. Ernst gemeint im Sinne der Revolution, dann irgendwann aber schon fast Folklore, so wie die anschließenden Schuldzuschiebungen, also Polizei hat eskaliert. Und auf der anderen Seite Innensenatoren wie Wilhelm Kevenich. Danach waren alle folgenden Innensenatoren Softies, der regelte damals mal eben Kreuzberg ab.
Ja, auf der einen Seite sind da diese Bilder von Bengalos und Hundertschaften. Das ist schon krass. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie zumindest in den vergangenen Jahren überproportional viel Raum eingenommen. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, letztes Jahr zehntausende Menschen auf allen Events, über 6.000 Polizisten und Polizistinnen und dabei eine der niedrigsten Zahlen an Festnahmen in den vergangenen 20 Jahren. 8 verletzte Polizisten statt wie zum Beispiel 2021 noch 93. Und dennoch plant die Polizei dieses Jahr wieder mit 6.000 Beamten im Einsatz.
Na gut, die Polizei sagt nicht dennoch, sondern genau deswegen. Die Strategie, die sei nämlich im vergangenen Jahr aufgegangen. Es wäre der friedlichste 1. Mai seit 1987 gewesen.
Ja, vor allem die revolutionäre 1. Mai-Demo sollen diese Beamten dann eben sichern. Ich finde ja auch spannend, dass die Route nicht mehr wie sonst traditionell überwiegend durch Kreuzberg verläuft, sondern durchs benachbarte Neukölln. Und laut Veranstaltern ist das auch bewusst so gewählt, denn hier hatte es nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem israelischen Krieg im Gazastreifen pro-palästinensische Proteste gegeben.
Über dieses Konfliktpotenzial, die politische Komponente, reden wir später noch im Detail. Polizeistrategie ist jedenfalls, so hat es die Berliner Innensenatorin Iris Spranger gestern im RBB24 Inforadio gesagt, ein abgestuftes Vorgehen.
Ja, wie ist das Vorgehen zugewandt, kommunikativ und kooperativ? Wann immer möglich, aber rechtsstaatlich und konsequent einschreitend, wann immer erforderlich.
Ja, das gehöre zur Polizei-DNA in Berlin, so Spranger.
Ja, ich war ja selbst einige Jahre Reporterin beim 1. Mai und da ist mir auch aufgefallen, noch ist es ruhig, ist eine sehr oft beschworene Formel mit Betonung auf dem noch. Also sowohl von der Polizei als auch von Medienschaffenden, als würde man Ausschreitungen eben erwarten. Und dafür gibt es auch viel Kritik, unter anderem vom Berliner linken Abgeordneten Ferhat Kocak.
Wenn hier schon über Wasserwerfer gesprochen wird und wir jedes Jahr immer wieder darüber diskutieren, wie viel Polizisten eingesetzt werden sollen, dann hat das schon den Beigeschmack einer eskalierenden Strategie.
Also es ist eine Mischung aus Erfahrungswerten, aber auch eine Art Erwartungshaltung. Denn wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es ruhig. Der Fokus liegt dann aber meist auf den wenigen Einzelfällen und viele Events bleiben friedlich.
Genau, Events. Lass uns mal schauen, was noch so alles los ist. Mhm. Heute startet eine queerfeministische Demo und einige Walpurgisfeiern mit Tanz in den Mai. Aber es geht auch hedonistischer. Die klassischen Berliner Raves natürlich in vielen Clubs.
Ja, und dann ab morgen Satire am 1. Mai selbst im Berliner Grunewald. Analog zur Einzäunung des Görlitzer Parks in Kreuzberg wollen sie dort das Villenviertel einzäunen. Und eigentlich ist es ja immer ein Protest gegen den Kapitalismus, wie hier im RBB schon 2019 eine damalige Teilnehmerin erklärt hat.
Im Villenviertel sind halt so viele protzige große Häuser und in diesen Häusern leben halt nicht unbedingt immer viele Menschen. Da ist halt einfach eine riesige Ungleichheit und da muss man was gegen machen und man muss vielleicht auch einfach mal die Leute, die auch hier so voll abgeschottet wohnen, ein bisschen aufrütteln.
Ja, satirisch ist das Ganze eben auch, weil die Veranstalter zur, Zitat, Razzia im Villenviertel aufrufen, im Kriminalitätshotspot von Panama Papers, Steuerflucht und Bankenskandal, heißt es auf ihrer Website. Und hier ist es aber auch schon zu Sachbeschädigung und Landfriedensbruch gekommen, weil Demonstrierende Autos zerkratzt oder Grundstücke betreten haben.
Eigentlich sollte ja auch mal eine Alternative gefunden werden fürs friedliche Feiern. Das Maifest in Kreuzberg hat 15 Jahre lang geklappt, findet dieses Jahr aber erneut nicht statt. Bezirk und Veranstalter geben sich dafür gegenseitig die Schuld. Der Berliner Senat wiederum kritisiert, dass es dadurch ja kaum friedliche Alternativen gibt.
Ja, eine friedliche Alternative gibt es schon, aber sie ist eben auch die traditionellste und für viele Familien mit Kindern, so die ganzen Party-People und Raver und Lustwandler vielleicht nicht unbedingt die spannendste, die Gewerkschaftskundgebung nämlich. Ja, naja, die ist die ureigenste und auch ja eigentlich so die Basis für den 1. Mai, der Kampf für faire Arbeitsbedingungen.
Und zwar mit Pathos und Traditionsbewusstsein.
Da hast du ja was angespielt. Die Internationale, wunderschön. Das ist die Hymne der Arbeiterbewegung. In der DDR wurde die ja rauf und runter gespielt. Ich dachte ehrlich gesagt teils, dass die verboten ist. Ist sie aber gar nicht. Also früher oder später wird sie immer auf linken Demos auf der ganzen Welt angespielt, bis heute.
Ist ja auch schon um einiges älter als die DDR, muss man dazu sagen. Nämlich von 1871. Und ich stammt aus Frankreich.
Hat also schon eine lange Geschichte hinter sich. Wie übrigens auch der Tag der Arbeit selbst. Den gibt es nämlich auch schon seit 1890 in Europa. Und 4 Jahre zuvor wurde der erstmals in den USA ausgerufen, 1886 nämlich. Da haben in Chicago 400.000 Arbeiter gestreikt und sie forderten damals unter anderem einen 8-Stunden-Tag. Und dabei starben mehrere Demonstranten und Polizisten.
Ja, wohl der erste blutige Mai, es blieb aber nicht der letzte. In Berlin ging der 1. Mai 1929 als Blutmai ein. Die Zahl der Arbeitslosen war damals hoch. Dennoch herrschte Demonstrationsverbot, was die kommunistische KPD einfach überging. Ja, über 30 Tote gab es. Deeskalierend war die Reaktion der Polizei damals nicht gerade.
Nee. Später wurde der 1. Mai von den Nationalsozialisten vereinnahmt mit gleichgeschalteten Gewerkschaften und staatlich verordneten Aufmärschen.
Ja, und auch im Osten wurden die 1. Mai-Tage staatlich organisiert, mit großen militärischen Paraden inszeniert. Im Westen allerdings entwickelte sich der Tag wieder zu einem Tag der Gewerkschaften hin. Wenn auch mit weit weniger Zulauf.
Ja, Aufwind bekamen die Arbeiterproteste dann erst wieder in den 80er Jahren. Und irgendwann kamen dann auch die radikaleren Strömungen hinzu. Die ersten Straßenschlachten in der jüngeren Vergangenheit kann man da dann zählen. Wenn die Polizei also nun vom 1. Mai 2023 letztes Jahr als friedlichstes seit 1987 spricht, dann bezieht sie sich auf die damaligen Plünderungen, Autobrände und Krawalle. Und die wurden dann in den vergangenen 3 Jahrzehnten ja, fast Tradition. Übrigens nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg. Da kommt es auch immer wieder zu Ausschreitungen.
Ihr merkt, ihr lernt hier heute was. Mhm. Und wo wir wieder im Hier und Jetzt angekommen wären, die Frage, bleibt es dieses Jahr ruhig oder ist es noch gerade ruhig? Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, Benjamin Jendrow, mit seiner Gefahreneinschätzung.
Ja, ich glaube, der 1. Mai ist grundsätzlich schon in den letzten Jahren immer eine Wundertüte, weil wir nicht mehr so genau wissen, was passieren kann. Es kann sehr, sehr vieles passieren. Das muss aber am Ende auch gar nichts sein. Es ist so, das haben Sie ja gerade schon angesprochen, dass es ein breites Konglomerat an Themen gibt für Extremisten, um Leute noch zu mobilisieren, hier vielleicht Straftaten zu begehen.
Warst du eigentlich auch regelmäßig dabei am 1. Mai?
Ja, schon als Kind, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hm. Bei der SPD gab es zum Beispiel immer in Dresden ein großes Fest mit Dixie-Band. Und da habe ich schon ganz früh Geld verdient, indem ich da auf dem Flohmarkt war. Also Tag der Arbeit habe ich dann tatsächlich genutzt.
Ganz kapitalistisch.
Ja, kann man auch so sehen. Ja, und du? Warst du denn irgendwann mal mit dabei?
Ja, aber in den 80ern. Lange her. Hm. In
da
Berlin.
Da war auch, glaube ich, noch mehr los als bei mir auf dem Flohmarkt. Genau. Also wir können sagen, so politisch aufgeladen war es dann eben auch lange nicht mehr. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Zum Beispiel auch, wenn ein besetztes Haus in Friedrichshain geräumt wurde oder so. Aber insgesamt, naja, du hast schon das Maifest erwähnt. Das hatte ja die Aufgabe, dem Ganzen so einen Hauch von mehr Volksfest zu verleihen.
Genau. Und wenn es doch Krawalle gab, dann ging die nicht selten von Jugendlichen aus, wo man eher so das Gefühl hatte, die kommen so aus dem erlebnisorientierten Spektrum.
Also wie Silvester, aber mit wenig politisch gefestigtem Weltbild.
Genau, das könnte sich jetzt etwas ändern. Man weiß es nicht. Es wurde schon erwähnt, ein bisschen ist es wie eine Wundertüte. Zwei Ereignisse gab es in der letzten Zeit, bei denen man denkt, die könnten eventuell zu einer Mobilisierung beitragen, zu einer Repolitisierung gewissermaßen. Das eine, die Festnahme von Daniela Klette, also ausgerechnet das alte RAF-Thema, das könnte wieder eine Rolle spielen.
Gab ja auch schon Demonstrationen nach der Festnahme, auch wenn die schon ein bisschen her sind. Mehrere hundert Menschen waren überwiegend vermummt durch Kreuzberg gezogen und hatten da gerufen, wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen.
Felix Neumann, Extremismusexperte der Konrad-Adenauer-Stiftung, der sieht dabei trotzdem nicht viel Mobilisierungspotenzial.
Der Einfluss der RAF heute noch auf die linke und linksextremistische Szene würde ich eher als gering einschätzen, weil wir da von Gewaltanwendung in einem sehr hohen Maße sprechen und Gewalt insgesamt innerhalb vor allem der linken Szene und teilweise der linksextremistischen Szene eben jetzt nicht als das positive Mittel bewertet wird.
Ja, und das andere ist der Gaza-Konflikt, die Lage im Nahen Osten. Und auch das hat natürlich schon für viele Demonstrationen gesorgt in den vergangenen Wochen und Monaten, insbesondere nach dem Beginn der israelischen Offensive. Die Bilder aus Berlin von der Sonnenallee, die gingen ja quasi um die Welt.
Ja, und da soll die Demoroute ja jetzt auch wieder lang führen.
Genau, und deshalb spekulieren ja viele darauf, dass dieses Thema eine ungleich größere Mobilisierung aufweist, als jetzt zum Beispiel die Wohnsituation oder andere soziale Fragen. Wir sehen es ja gerade an den Unis in den USA zum Beispiel.
Da gibt es ja auch pro-palästinensische Demos. Auch bei uns wurden Veranstaltungen gestört. Wie geht man denn hier damit um?
Ja, wenn man sich so die letzten Wochen anschaut, das ging ja fast ein bisschen hin und her, was die Reaktion angeht. Also zunächst hatte man die Leute ja fast gewähren lassen. Da gab es viel Kritik. Dann ging die Polizei eine Zeit lang sehr restriktiv zu Werke, also sobald irgendwie ein Free Palestine-Schild auftauchte. Mittlerweile wirkt das wieder ein bisschen gelassener. Im Sinne der Versammlungsfreiheit eben.
Nun ist es etwas anderes, eine Demo an der Sonnenallee mit 100 Teilnehmern aufzulösen, als eine Maikundgebung wie morgen mit 10.000 Teilnehmern, die erwartet werden. Das Problem sollten wir uns gleich nochmal anschauen, aber vielleicht ein paar Zahlen vorweg. Also mögliche Gewalttäter kommen in der Regel aus dem linksextremen Spektrum, werden diesen zugeordnet. Ja, wie groß ist das denn dann überhaupt?
Genau, ich habe mir das mal angesehen. Kleiner Exkurs, Verfassungsschutzberichte. Die zeigen eines ganz klar. Das große Hauptproblem ist der Rechtsextremismus. Also da gibt es gar nichts zu relativieren. Gerade gestern wurde ja erst der Verfassungsschutzbericht für Brandenburg 2023 vorgestellt. Und der sagt zum Beispiel, es gibt so viele Rechtsextremisten wie noch nie seit der Wende, 3085. An Linksextremisten zählt der Verfassungsschutz zum Vergleich 550, also wesentlich weniger. Allerdings ist auch diese Zahl leicht angestiegen.
Die Berichte für Berlin und vom Bundesamt für Verfassungsschutz, die liegen für 2023 allerdings noch nicht vor. Wohl aber für 2022 und auch da sieht man, bundesweit ist das linksextreme Personenpotenzial gestiegen von 34.700 auf 36.500 Personen.
Ausgerechnet in Berlin allerdings, und da sind wir wieder beim 1. Mai, ist die Zahl gesunken und zwar von 3.800 auf 3.700. Also, es gibt noch Linksextremisten und von Zeit zu Zeit sorgen die auch für Schlagzeilen. Wir erinnern uns an den Anschlag auf den Strommast vor dem Tesla-Werk in Grünheide. Die sogenannte Vulkangruppe hatte sich dazu bekannt, wie in den letzten Jahren mehrmals zu Brandanschlägen, vor allem in Berlin. Und 2021, da soll es schon mal einen Brandanschlag auf die Stromversorgung der damals noch Tesla-Baustelle gegeben haben.
Der Berliner Verfassungsschutz ordnet die Gruppierung dem anarchischen Spektrum zu. Und daran merkt man schon, wie kompliziert das ist. Es gibt keine homogene Szene mehr. Das merkt auch Benjamin Jentrow, der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei.
Na, ich denke, wir haben am Freitag bei der nicht angemeldeten Demonstration infolge der Räumung des Protestcamps am Bundeskanzleramt einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Wir erleben ja seit dem 7. Oktober, dass wir immer bei Versammlungslagen, gerade auch in Neukölln, wirklich eine Durchmischung haben. Ja, da laufen pro-palästinensische Antisemiten neben linksextremen Gruppierungen, liegen querfeministischen Gruppierungen herum und dann ist auch noch die grüne Jugend mit dabei, die dann noch Klimathemen mit reinbringt. Man sieht schon sehr deutlich und deswegen geht sicherlich die Versammlungslage in diesem Jahr auch nicht durch Friedrichshain-Kreuzberg, sondern verstärkt durch Neukölln, dass es keine homogene linksextreme Szene mehr, keinen riesen Block mehr gibt, der Straßenschlachten mit der Polizei irgendwie heraufbeschwören kann, sondern dass man hier versucht, wirklich nach jedem Strohhalm noch zu greifen, um Leute noch zu finden, die man mobilisieren kann, um ihr Hass auf Berlins Politik, aber auch Berlins Polizei ausleben zu können.
So GdP-Sprecher Jentrow im rbb24-Inforadio. Ja, wir haben jetzt also über die Anhänger gesprochen. Man muss sich natürlich aber auch anschauen, wie gewaltbereit sind die denn? Und da waren die Zahlen lange zurückgegangen. Allerdings steht jetzt im Jahresbericht 22 des Bundesamts für Verfassungsschutz, mehr als jeder vierte Linksextremist ist als gewaltorientiert einzuschätzen. Einzelne besonders erhebliche Fälle, zahlreiche Körperverletzungen und die regelmäßig verursachten hohen Schadenssummen durch Brandstiftungen und Sachbeschädigungen zeigen das hohe Gefahrenpotenzial, so heißt es dort.
Und auch im Bereich des Linksextremismus seien die Hemmschwellen gesunken, politische Gegner, aber auch zum Beispiel die Polizei mit großer Brutalität anzugreifen.
Und da ist der 1. Mai natürlich eine Herausforderung bei den Massen, die da auf den Straßen sind und der ganzen politischen Gemengelage.
Tja. Was macht man, wenn dann Free Palestine auf dem Transparent steht? Bei, sagen wir mal, einem einzigen Demo-Teilnehmer? Reinrennen? Alles auflösen?
Ja, genau. Das ist das Problem. Was ist verhältnismäßig? Und wo muss der Staat eben doch eine klare Grenze ziehen?
Und was geht überhaupt realistisch? GdP-Sprecher Benjamin Jentrow.
Auch wir haben gestern die Innensenatorin gehört, dass man entschlossen gerade gegen antisemitische Parolen vorgehen wird, aber das muss man jetzt auch ganz klar in der Praxis sehen, wenn bei 5.000, 6.000 Menschen irgendeiner von The River to the Sea singt, dann wird da keine Hundertschaft sofort durch 5.000 Menschen rennen können. Ja, manchmal dauert es auch einfach ein bisschen. Man versucht es dann über gezielte Festnahmen zu machen, weil das natürlich alle nicht auf Berlins Straßen sehen wollen. Das wird alles beweislicher dokumentiert und vielleicht nimmt man dann jemanden, der volksverhetzende Parolen kundgetan hat, dann vielleicht erst 2 Stunden später fest.
Ja, und er sagt auch, eine Versammlung ist schnell aufgelöst. Aber 10.000 Menschen von der Straße zu bekommen, das ist auch nicht so einfach.
Wir sollten aber auch nicht vergessen, bei all den Sorgen der Angst vor Gewalt und Ausschreitungen, noch ist kein Stein geflogen. Und viele, die am 1. Mai auf die Straße gehen, die wollen einfach nur ein Zeichen setzen am Tag der Arbeit.
Oder einfach auch nur feiern.
Ja.
Und damit verabschieden wir uns in den 1. Mai. Morgen keine News Junkies, aber am Donnerstag natürlich wieder, wenn ihr überlebt habt.
Ja. Ich bin Jenny Barke.
Und ich bin Martin Spiller. Und einen Tipp habe ich noch, wenn ihr euch für Politik und Gesellschaft interessiert. Deep, aber trotzdem lustig. Dann empfehlen wir euch Politikum, den Meinungspodcast, immer Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Mit einem etwas anderen Blick auf das politische Geschehen. Aber auch mit tiefen Gesprächen, Gästen, die ernst genommen werden und die erzählen, woher ihre Meinung kommt. Politikum findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.